willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und bin total gespannt auf die heutige Folge mit dem großartigen Dirk, den ich glaube auch im LinkedIn-Kontext kennengelernt habe, aber der sich einfach mit dem ganzen Thema Transformation, Change, Veränderungsprozesse beschäftigt. Und ich glaube einfach gerade im Sales unfassbar wichtig, weil wir oft irgendwie ein Tool verkaufen und oft irgendwie einen Impact verkaufen wollen, aber das, was dahinter steht, ist ja eigentlich eine Veränderung in Verhaltensweisen, in Arbeitsweisen, vielleicht in Denkmustern etc. Und von daher freue ich mich, dass wir heute mal dieses Thema betrachten wollen. Dirk, ich freue mich unfassbar, dass wir uns jetzt auch mal on-air austauschen.
Christoph, danke, dass ich hier sein darf.
Danke dir. Darf ich dich bitten, nochmal 2, 3 Sätze zu dir zu sagen, was du machst, wer du bist wie man zu Mr. Transformation im weiteren Sinne wird?
Durch einen Ritterschlag, na Quatsch. was mache ich? Kann ich eigentlich mit 2 Wörtern erzählen, nicht mit 3 Sätzen? Veränderungen vereinfachen. Und damit ist schon fast alles gesagt, was ich hier den ganzen Tag lang mache, weil sowohl große Unternehmen als auch Teams als auch Menschen haben einfach Schwierigkeiten mit Veränderungen. Die wenigsten kriegen das wirklich gut hin. Ja? Einige wenige Menschen da draußen laufen rum und die haben diese unfassbare Gabe der Willenskraft. Ja, also diese 2% der Ausnahmebevölkerung, die kriegen das auch so irgendwie hin. Aber es funktioniert halt nicht für die anderen 98%, die diese Quelle halt eben nicht haben. Ne? Und ich schaue rein tiefenpsychologisch, was passiert da eigentlich im Menschen, wenn Veränderung droht? Ganz beliebt sind natürlich auch fremdbestimmte Veränderungen. Da ist dann gleich erstmal so eine initiale Abwehrreaktion. Huch, da kommt eine Veränderung, das ist für mich eine Bedrohung. Und das dann zu sehen, zu verstehen, was passiert da eigentlich im Menschen und dann kluge Wege zu haben, wie man da mit umgehen kann. Entweder wir mit uns selbst oder als Führungskraft mit seinem Team. Das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Also Veränderung vereinfachen.
Mega spannend, freue mich sehr und bin total gespannt, in welche Bereiche wir da eigentlich im Detail dann reingucken werden. Auch für dich die Frage, lieber Dirk, die ich für all meine Gäste am Anfang habe. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist? Vielleicht auch in deinem Fall dann so im Change, das vorher im Vorfeld gesagt sind dann 2 Fragen, aber finde ich spannend und wie du damit umgehst.
Ja, vielleicht sind sich Sales und Change gar nicht so unähnlich, habe ich gerade festgestellt, weil dort will ich ja durch Kommunikation andere Menschen zu einer neuen Handlung verführen. Ob das jetzt ein Kauf ist, sagt, damit kann ich mir einen Teil meiner Zukunft vorstellen mit diesem Produkt oder was auch immer. Oder ob ich sage, die Veränderung, die möchte ich jetzt für mich auch in der Zukunft realisieren. Letztendlich benutzen wir Kommunikation als Instrument, um den anderen Menschen in eine neue Perspektive zu bewegen, damit er dort eine neue, andersartige Entscheidung trifft. Ne? Das ist quasi so der Gleichklang. Und was ich zwischen Sales und Change ist ja entweder mal ein Team, eine Top-Führungskraft, ein Bereichsleiter oder HR, die sich dann auf dem Weg der Veränderung machen. Das ist vielleicht das Teilchen, was gleich ist. Es ist extrem viel Hoffnung da, die relativ schnell enttäuscht wird. Und das ist die hohe Fähigkeit, dann mit der Realität, die dann da liegt, umgehen zu können. Ich selber bin ja Unternehmer, seitdem ich 19 bin. Das heißt, ich habe schon 65.000 Neins bekommen in irgendwelchen Pitches und Vorträgen und Angeboten und so weiter und so fort. Von den 65.000 gab es aber vorher von 5.000 ein mündliches Ja. Und das ist dann die Kunst, da nicht dann zu sagen, wow, was ist hier los? Ne? Du kriegst ein mündliches Ja und ein schriftliches Nein. Was ist da denn auf dem Weg passiert? Und dieser Crash immer wieder, dass du viele einige Dinge im Sales gut beeinflussen kannst, aber viele Dinge auch völlig außerhalb deiner Einflussnahme liegen, gerade wenn man im B2B unterwegs ist, ne? Also da kennen wir ja alle, die schon mal im B2B versucht haben, irgendwas zu platzieren. Das ist so ein politisches Etwas, was man von außen gar nicht begreifen kann, was da in einer Organisation abgeht, bis hin zu Religionskämpfen und so. Also das kannst du von außen nicht wirklich gut steuern. Also manchmal in großen Teilen eine Blackbox, ne? Also wie findet der tatsächliche Entscheidungsprozess statt? Und das ist bei Change halt auch relativ ähnlich. Manchmal verstehen wir gar nicht, warum Leute so gar keinen Bock haben mitzugeben, obwohl das doch alles so viel Sinn ergibt.
Hundertprozentig. Und ich meine, ich glaube, da hat das selber ja auch schon mal erlebt, wenn man sich eben einer neuen Situation hingegeben hat oder die auf einen zugekommen ist, zu sagen, okay, wir müssen jetzt eigentlich was anders machen und man will ja eigentlich nicht. Und im vollen Alltag wird es halt auch immer noch schwieriger. Von egal ob Führungskraft, die sagt, hey, wir haben hier ein neues Tool, warum nutzt es denn keiner? Ob das ein neuer Pitch ist, warum macht ihr das denn nicht einfach zu Akzeptanz von der Notwendigkeit, dem Wissen zu, wo fange ich überhaupt an?
Gibt unglaublich viele Gründe, Christoph, ne? Es ist halt nicht der eine, ne? Das ist halt das Schwierige dabei. Veränderung zu führen, bedingt halt, dass du ein echtes Interesse hast, was in Menschen los ist. Und die übliche Formel lautet eigentlich, wenn das für mich Sinn macht, muss es für dich ja auch Sinn machen. Und wenn es keinen Sinn ergibt oder du blockiert bist, dann verstehe ich das nicht, weil das ist ja total sinnvoll. Aber was für den einen sinnvoll ist, ist für den anderen noch lange nicht sinnvoll. Und das ist das, was die meisten Menschen eben nicht verstehen. Dass ihre Welt eigentlich nicht der Innenwelt von anderen Menschen entspricht.
100%. Ich würde mal an der Stelle starten zu sagen, und ich glaube, das kennen wir zumindest alle, die hier den Podcast hören. Wenn ich etwas verkaufe, verkaufe ich in der Regel ja ein Tool, ein Produkt, eine Dienstleistung, die in der Regel ja irgendein Problem lösen soll, was unser Kunde eben hat oder erlebt. Und was ich oft erlebt habe, auch selber erlebt habe, dann hat man jetzt ein Tool, das wird eingekauft und am Ende muss ich das Ganze ja in die Praxis bringen. Das heißt, natürlich muss ich das, glaube ich, als Unternehmen auch irgendwie im Blick haben. Und ich glaube, da haben wir unfassbar viel Nachholpotenzial, gerade im Softwarebereich. Wir verkaufen ein Tool und dann sagen wir ja auch viel Spaß damit. Wir kommen gar nicht dazu, dass eben ein Tool auch implementiert wird. Auf der anderen Seite auch selbst ja dann erlebt, wenn wir selber etwas kaufen, warum wir, dass wir daran scheitern, dass unsere Teams am Ende die Dinge nicht nutzen oder umsetzen. Das ist erstmal die Beobachtung. Und ich glaube, die Frage ist ja, was bedeutet das für uns eigentlich einerseits im Sales? Ne, weil wir müssen ja eigentlich auch unsere Kunden enablen, diese Produkte auch auf die Straße zu bringen.
Im Prinzip hast du das genau auf den Punkt gebracht. Im Prinzip müssen wir zweimal verkaufen. Wir verkaufen das einmal an den Käufer, an den Economic Buyer oder wie ihr den auch immer nennt in eurem Segment. Also der eine wirtschaftliche Absicht mit diesem Produkt hat. Und den müssen wir dann befähigen oder ihn da drin supporten, dass er das intern nochmal verkaufen kann. Und nochmal verkaufen heißt eigentlich nichts anderes als Nutzenbrücken ins Durchschnittsgehirn bauen. What's in it for me ist die wesentliche Frage, wenn du Menschen dazu bringen möchtest, dass sie sich vom Stuhl erheben. Wenn kein What's in it for me drin ist, also kein persönlicher Nutzen, werden die einfach keine Energie bereitstellen. Und dann sind wir als entweder Projektleiter oder Führungskräfte mit dem beschäftigt, was wir am wenigsten mögen. Schieben, drücken, ziehen. Wir wollen, dass die Leute von alleine laufen. Aber das geht nur, wenn die Möhre lecker ist.
Lass uns mal genau darunter. Ich finde das auch spannend, wenn wir über Führung reden. Also mein erstes Learning damals war, ich war damals der vierte Manager in meiner ersten Leadership-Rolle. Der vierte Manager, den das Team innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten hatte, weil die erste Person ist in Elternzeit, die zweite hat gekündigt, der Interim-Manager, der es dann 2 Monate gemacht hat, bis ich da war und dann kam ich rein. Und natürlich denkst du als erste Führungsrolle, hey, ich weiß unfassbar viel aus der Theorie, aber natürlich hast du von Menschenführung noch nie irgendwas gehört. Die werden schon genauso motiviert sein, genauso begeistert sein, genauso ticken wie ich, bis man dann mal das erste Mal in die gestreckte Gerade rennt.
Ja, okay. Ja, das ist, also Chemie ist unglaublich essentiell. Ich habe ja ab und zu, gebe ich ein Seminar zum Thema erfolgreich selbstständig. Und dort habe ich natürlich neben der Dimension, wie man den Markt filtert auf eine brauchbare Zielgruppe mit einem brauchbaren Problem, gibt es halt eine andere Dimension, die ist die persönliche. So, die erste Frage ist ja, versteht der Mensch mich? Das ist ja egal, ob es jetzt eine Salesperson ist oder eine neue Führungskraft, habe ich das Gefühl, dass ich von dem verstanden werde. Das zweite ist, kann ich dem vertrauen, dass er meine Probleme löst? Also halte ich den für fähig und kompetent, das, was mich gerade umtreibt, hier irgendwie für mich zu verbessern? Und die dritte Frage ist, habe ich Lust, mit diesem Menschen Zeit zu verbringen? So, und wenn auf einen dieser drei Fragen ein Error kommt, dann hast du Schwierigkeiten, nicht nur im Sales, sondern auch als Führungskraft. Also versteht er mich? Kann er meine Probleme lösen? Habe ich Bock, mit dem Zeit zu verbringen? Und das erste ist natürlich ein echtes Interesse am Menschen. Das zweite ist Kompetenz im Thema. Und das dritte ist Chemie, Energie, Beziehung, Verbundenheit, Spaß, whatever dann nötig ist, damit die Leute Bock haben, mit dir Zeit zu verbringen. Also wenn du ein bierernster Langweiler bist, ist zum Beispiel die dritte Frage ein Error.
Alles gut. Das ist auf jeden Fall die Beschreibung, die auf mich zutrifft. Insofern, nein, aber ich habe zwei Gedanken, zwei Wege, die ich gerne mit dir runtergeben möchte. Das eine, was wir besprochen haben, ist gerade, wir müssen eigentlich zweimal verkaufen, weil wir müssen eine Person auch enablen, diesen Change intern zu verkaufen und das Team mitzunehmen. Die andere ist, ich muss im Zweifel selber ja auch intern mein eigenes Team mitnehmen, Veränderungsprozesse anstoßen. Und ich glaube, beide Themen sind vielleicht auch ähnlich gelagert, aber Enablement ist ja immer nochmal das, was wir, glaube ich, alle tagtäglich machen müssen.
Das habe ich in meiner vorherigen Firma, habe ich das so gemacht, dass wir quasi ein riesen Support-System aufgebaut haben, wo wir den Kunden, den Käufer, also der Neukunde bei uns wurde, quasi Schritt für Schritt entlang des ich sag mal, Projektentstehungszykluses, vorne die Auftragsklärung, dann diese ganzen Vertragsklamotten und so weiter. Das haben wir in so einem System aufgebaut, Schritt für Schritt für Schritt, überall die Downloads schon hinterlegt, kurze Videoanleitung gemacht, wie sie das zu benutzen haben, wie sie das Briefingmaterial ausfüllen. Also eine Art unfassbar zu Ende gedachtes Self-Service mit allen möglichen FAQs und dann aber auch Standardpräsentation, damit der das, was er mit uns da jetzt erarbeitet, aber dann auch intern wieder gut präsentieren kann. Du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass das intern gute Promotoren sind. Da sind natürlich mal welche dabei. Aber wenn dein Auftragsschicksal davon abhängt, dass der eine bestimmte Kompetenz hat, die du aber von außen jetzt nicht erklären kannst, dann ist Enablement der Schlüssel, dass der intern gut funktioniert. Ne? Und da kann man einfach extrem viel machen. Die Leute sind unendlich dankbar dafür, alleine, dass sie nicht die Zeit investieren müssen, das selbst zu bauen. Alleine das ist schon wieder Beziehungskonto arbeiten. Sehr klug.
Gehe ich komplett mit und ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass eben auch Kunden sehr, sehr dankbar sind für die Hilfe, die sie dort eben bekommen, weil die wollen ja eine Veränderung anstreben, aber wissen ja im Zweifel auch nicht, wie sie das jetzt intern positionieren, weil, sind wir mal ehrlich, der kauft unser Produkt einmal. Wir verkaufen unser Produkt aber tagtäglich. Also wir wissen ja eigentlich viel, viel besser als er, wie der, wo wirklich die Hebel dafür sind oder sollten zumindest in der Lage sein, ihn da hinzubringen. Wenn wir jetzt aber keinen Self-Service-Onboarding und Co. haben, weil ich glaube, der Onboarding-Prozess, wie komme ich zu möglichst schnell zu Impact, ist, glaube ich, eine Sache, die man sich sowieso als Unternehmen angucken muss. Jetzt in der Phase vorher geht es ja vor allem darum, wie kann ich meinem Gesprächspartner erklären, hey, diese Fragezeichen zu nehmen, komme ich da überhaupt zu Impact? Ne, das Risiko rauszunehmen. Und ihn auch zu enablen, das intern zu positionieren. Wie würdest du dort vorgehen?
Also letztendlich würde ich die gesamten Touchpoints mit dem Kunden einmal mal in eine Reihe bringen. Was hier zuerst? Kontakt über die Website, dann der erste Call, dann Zusammenfassung, Nachbereitung des Calls, dann vielleicht Angebots. Also welche Touchpoints hat's da? Und dann würde ich im Wesentlichen alle Fragen runterschreiben, die die Kunden in dieser gesamten Phase haben. Und dann würde ich die an die verschiedenen Touchpoints zuordnen. Fragen zu benutzen hilft halt, unglaublich viel Ordnung und Klarheit reinzukriegen. Und jetzt kannst du dann, angenommen, der ist jetzt im Erstgespräch, jetzt hast du deine 16 Fragen, die potenzielle Kunden im Erstgespräch haben. Jetzt pfefferst du die ja nicht alle raus. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die 5, die alle immer haben, nimmst du rein mit in den Call und sagst, guck mal, zu den 5 Fragen habe ich schon mal Antworten vorbereitet, weil ich weiß einfach aus Erfahrung, dass das viele interessiert. Weißt du, was da passiert? Wir zahlen auf die Position 1 ein. Ich habe das Gefühl, dass er mich versteht. Indem ich Fragen aus Kundenperspektive auch Folientitel hinschreibe, dann investiere ich in dieses, ich habe das Gefühl, dass er mich versteht. Wenn ich dann noch die Probleme, die üblicherweise jetzt kommen, bleiben wir jetzt mal der Einfachheit halber beim Thema Software und Rollup. Ja, ein Hauptproblem ist nachher die Akzeptanz bei den Menschen. Ja, und dazu haben wir folgende Lösung. Das zweite Problem ist die Wissenslücken, ja, die Wissensdefizite, dass Leute falsch mit den Systemen arbeiten und deswegen Datenchaos anrichten. Dafür haben wir folgende Lösung. Also wenn du schon die Probleme, die danach kommen, schon vorziehst und sagst, dazu haben wir die Antworten, dann bist du auf dem zweiten Segment, was ich schon gesagt habe, das Trust. Ja, ich vertraue diesem Menschen oder diesem Unternehmen oder diesem Produkt meine Probleme an. So, und wenn du das fragenbasiert stehen hast, kannst du zum Beispiel auch sowas Wildes machen und eine Folie mit diesen 17 Fragen hinschreiben und sagen, welche interessieren dich gerade? Und dann kannst du da hinklicken. Du musst ja nicht alles runterbeten wie so ein Roboter, sondern ja, gibt's ja auch, ne? Standard-Slides und du denkst ja so, Alter, stell mir doch erstmal eine Frage, bevor du hier loslaberst. Du weißt überhaupt gar nicht, was ich wissen will.
Hundertprozentig. Das ist der Sales-Klassiker. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen zu dem, was du gerade gesagt hast und nicht nur sagen, welche Fragen interessieren dich, sondern auch in deinem Umfeld, wer sind die Leute, die wir abholen müssen?
Ja, super.
Also einfaches Beispiel, ich habe gerade das Thema, dass in einem potenziellen Deal eine Private-Equity-Firma drin ist. Die hat natürlich, das heißt nicht nur das Board, sondern da ist dahinter noch jemand, der eben auch seinen Daumen hochgeben muss. Und mein Champion, der muss eben intern dieses Projekt verkaufen. Der muss seinen Chef abholen, der muss das komplette Board abholen und die PE-Firma. Und ich habe nicht die Situation, mit allen Leuten persönlich zu sprechen. Aber das heißt eben, für sein Board und seine Person, seinen Chef, haben wir eben einen kompletten Execution Schedule gebaut. Was machen wir jetzt wann? In welcher Reihenfolge? Wen holen wir da ab? Wer ist dafür im Driver Seat? Für die PE-Firma haben wir dahinter KPIs geschrieben, zu sagen, okay, welchen Impact erhoffen wir uns daraus, damit die eben auch in kurzer Zeit beispielsweise einen positiven ROI darauf sieht. Und so eben jede Person abzuholen. Und das habe ich natürlich zum Großteil koordiniert, aber mein Champion ist jetzt in der Lage, intern eben das komplette, das intern auch wirklich zu verkaufen und zu positionieren.
Ja, mega gut. Und du hast eigentlich nichts anderes gemacht. Du hast die unterschiedlichen, ich sag mal, Stakeholder analysiert oder aus der Erfahrung schon gewusst, welche Bedürfnisse haben die eigentlich? Welche Fragen ergeben sich daraus? Ne? Und zu diesen Fragen hast du dann Antworten kreiert, die beantwortet werden, bevor sie gestellt werden. Und das ist ein magischer Hook tatsächlich. Wenn du schon Antworten lieferst, die zwar rumkreisen irgendwo im Kundenhirn oder im Stakeholderhirn, aber noch gar nicht gestellt wurden und du bist quasi diesen einen Schritt voraus, das ist ein Mega-Trust-Hebel.
Und auch für uns alle ja immer relevant, eine Beschleunigung im Prozess, weil wir wollen ja eigentlich auch dem Kunden zeigen, hey, wir verstehen dich und wir bringen dich schnellstmöglich von dem, wo du heute bist, in diesen Desired State in der Zukunft. Und hier ist der Plan dafür.
Genau so. Ja, also Klarheit führt, ist einer meiner wichtigsten Prinzipien, nicht nur in den ganzen Seminaren und Produkten, die wir bauen und im Marketing, blablablu, sondern auch im 1-zu-1-Kontakt. So, und da, wo keine Klarheit ist, fehlt Orientierung. Da, wo Orientierung fehlt, viel Vertrauen. Also wenn ich mir nicht sicher bin, da jetzt oder da lang oder also wenn ich noch so ganz viele Fragen im Kopf habe, sind die Leute üblicherweise nicht entscheidungsfähig. Und das gilt halt natürlich auch für Change und Transformation. Wir sind jetzt hier, wir wollen dahin. Diese 60 Fragen sind total relevant, aber jetzt noch gar nicht zu beantworten. Aber diese 7 haben wir uns schon genommen und darauf haben wir schon Antworten. Und die anderen 53, die werden wir auf dem Weg beantworten. Und zwar im nächsten Quartal diese 8. So, und damit gibst du den Menschen total transparente und klare Orientierung. Ein Haltegriff, weil wenn du sie rausschubst aus dem Bestandssystem, Bestandsmuster, Vergangenheit oder warme Nestchen, dann sind sie erstmal im Stress. Weil üblicherweise Change und Transformation orientierungsloses Vakuum ist. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, was von mir erwartet wird. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ich weiß nicht, ob ich meine alten Lorbeeren behalten darf. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen ich dann zusammenarbeiten darf. Ich weiß nicht, wie sich mein tägliches Arbeiten dann zu ändern hat. Also 1000 Fragen im Kopf. Und die Fragen, die sind so viele und so mächtig, dass sie uns in eine Hirnfrequenz jenseits der 18 Hertz führen. Richtung 35, und da ist der Stress zu Hause. Und wenn Menschen da sind, sind sie nicht mehr offen für Neues. Das heißt, du musst sie erstmal beruhigen durch Ordnung und Klarheit, damit sie sich überhaupt wieder öffnen können. Weil das gestresste Hirn kann nicht kreativ, kann nichts Gestaltendes nach vorne machen, sondern ist nur reaktiv unterwegs. Und wenn du dann zufällig auch einen Angsttrigger gefunden hast, dann ist Reaktion und Angst gleich Blockade in unterschiedlichen Facetten in der Ausprägung. Von Rumgenörle und Rumgezicke und bewusster Sabotage bis hin zu, ich bewege mich nicht, bis die Schlange wieder weg ist.
Ja, spannend. Aus der Sales-Perspektive haben wir es, glaube ich, gerade schon betrachtet. Und ich glaube, dass du gesagt hast, sehr wichtig. Du musst, glaube ich, nicht die Antwort auf jede Frage haben, aber du musst halt die Klarheit haben zu wissen, wie kommen wir dahin und wann und wie beantworten wir
genauso
diese Fragen. Wenn wir es mal einen Schritt weiter drehen, umdrehen, sagen, okay, ich möchte jetzt so eine Veränderung aber eben auch vorantreiben, und das mag dann die Person sein, die intern ihr Team enabled, oder ich, der bei mir intern ein Team enabled, oder sei es intern was verkaufen oder mein eigenes Team eben mitzunehmen. Dann geht es ja doch wieder um sehr persönliche, individuelle, du hast es gerade gesagt, auch Bedürfnisse. Mhm. Jeder Mensch ist dort irgendwie anders, tickt anders, manche sind offener, manche sind vielleicht irgendwie zurückhaltender. Wie gehst du da wirklich vor mit einem, weil du willst ja am Ende, dass dein Team die Dinge auch macht, beziehungsweise eigentlich gehst du ja davon aus, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, das auch zu tun.
Ist ja nicht, ne? Also nicht jede Transformation ist unbedingt erstmal im eigenen Interesse des Mitarbeiters. Fair. Also ich bin ja sowohl emotional und einfühlig und gleichzeitig aber auch systemisch nüchtern. Wir sind hier eine Zweckgemeinschaft zur Leistungserbringung. Das ist... Ich im Unternehmen habe die Verantwortung, eine bestimmte Leistung zu erbringen, damit das Unternehmen eine Leistung erbringt und ich daraus mein Gehalt beziehe. So. Deswegen ist das grundsätzlich erstmal eine Zweckgemeinschaft, wo wir nach vorne irgendwie Leistung erbringen müssen. Ja, jetzt gab es ja durch ganz viel LinkedIn-Dudelei und so weiter. Wir müssen ja alle unsere Selbsterfüllung irgendwie in Unternehmen realisieren. Das halte ich einfach für eine besoffene Illusion. Auf der anderen Seite kann man aber als Team schauen, wer hat eigentlich welche Bedürfnisse und wie können wir unser Team so aufstellen für die Zukunft, dass hier jeder möglichst erfüllt rausgeht. Das ist natürlich kein absoluter Zustand, den man jemals mit allen Mitarbeitern hinkriegt. Aber bisher ist das eher so willkürlich unbewusst, wie sich Teams so zusammenstecken und passend sind zu den Aufgaben. Und deswegen ist der Mismatch so hoch. Ja, deswegen gibt es so viel unzufriedene Mitarbeiter. Gallup lässt grüßen, bla. Aber Unzufriedenheit heißt eigentlich nichts anderes. Ich kann meine Bedürfnisse, die ich eigentlich habe, im Job nicht ausleben. Weil wenn du bestimmte Bedürfnisse hast und der Job gibt dir das, dann lädst du deine Zufriedenheit auf. Und das ist das, was aus meiner Sicht eine wesentliche Führungskompetenz ist, die fehlt. Sich bewusst damit auseinanderzusetzen, wer hat hier eigentlich welche Bedürfnisse. Generell. Und das Gleiche gilt natürlich auch während der Transformation. Was ist wem wie wichtig jetzt während dieser Veränderung? Das sollte eine Führungskraft wissen. Ansonsten ist das wie so 1000 U-Boote, die jeden Tag irgendwie durch den Kalender und den Flur marschieren und du weißt nicht, wann zündet der nächste. Und dann sind wir wieder beim ersten Schritt, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Ich möchte mich verstanden wissen. Als Führungskraft, wenn du mit dem Mitarbeiter da sitzt, ich habe ja ein Kartenspiel entwickelt, also als Podcast jetzt ungeeignet, hältst du ja trotzdem in die Kamera,
ja,
wo auf der Rückseite Bedürfnisse drauf sind und du brauchst keine 15 Minuten mit jedem Mitarbeiter und du weißt ganz genau, was ihm gerade wichtig ist. Bedürfnisse sind nicht nur Antreiber, die Energie bereitstellen, sondern auch ein Bewertungsinstrument, weil wenn dann Sachen kommen, die deinen Bedürfnissen widerstreben, bewertest du danach, dient das meinen Bedürfnissen oder ist das vielleicht sogar eine Bedrohung? Und wenn das eine Bedrohung ist, wird die üblicherweise unbewusst bekämpft. Das ist eine wirklich intelligente Art von Führung, den Menschen dort abzuholen, wo er ist. Und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, wir sind ja alle unterschiedlich. Das heißt, keiner funktioniert wie der andere. Null, gar nicht. Habe ich noch nie gehabt im Seminar. Das Leute gleich sind von den Bedürfnissen.
Ich würde sogar sagen, dass viele, und das ist, glaube ich, immer das erste Thema, oft aber auch gar nicht wissen, wo sie selbst eigentlich stehen und was sie selbst eigentlich für Themen haben. Also überhaupt auch mal hinzugehen, egal ob man jetzt selbst für sich oder dann für ein Team, irgendeine Art, jetzt mal Assessment zu machen. Es ist egal, ob das jetzt irgendwie ein Insights ist, ein Diskmodell oder ein StrengthsFinder oder was da alles gibt, ne? Aber überhaupt zu verstehen, welche Art von, ich sag mal, Präferenzprofil für Kommunikation, welche Art von Typ bin ich überhaupt, und sich selber die Frage zu stellen, warum ich mich mit manchen Situationen schwer tue, ist dann vielleicht auch nochmal, oder sich andere in meinem Team eben schwer tun, ist, glaube ich, nochmal eine andere Situation. Also ja. Ich habe mal irgendwann gelesen.
Ja, und dachte, ich möchte mal kurz reinhuscheln, Christoph, weil ich halte von diesen Profilen nur bedingt viel. Ich weiß, dass das überall im Einsatz ist, ich weiß, dass das der goldene Standard ist und bla bla bla. Und ich weiß auch, was das Kern macht. Wenn du das liest, dann fühlst du dich verstanden. Wieder dieses erste Bedürfnis, was ich schon gesagt habe. Ich lese dieses Profil und fühle mich verstanden und denke nur so, wenn meine Führungskraft und meine Frau mich zu Hause so gut verstehen würde wie dieses Profil, dann wäre mein Leben viel besser. So. Ja, oder meine Eltern.
Ja, fair.
Aber was leider nicht stimmt, ist, dass diese Generalaussage aus diesem Profil für alle deine Rollen und Kontexte passt. So, und das ist das Thema. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Führungskraft nimmt, egal im Sales oder nicht Sales, dann hat die ja völlig unterschiedliche Rollen. Mal ist sie der Controller, mal ist die Person der Teamentwickler, mal ist der interne Politiker, mal ist der Systemumbauer, mal ist der selber noch verkaufen muss. Ja, mal ist der Produktprüfer, was auch immer jetzt im Sales in der Führung so ansteht. Ja, mal ist der aber auch die Marketinginstrumente oder die Sales-Tools irgendwie mit weiterentwickelt. Blabliblu, je nach Unternehmensgröße ist woanders aufgeteilt. Sondern jeder dieser Rolle, die ich gerade kurz genannt habe, hat unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die ich eigentlich brauche, damit diese Rolle gut funktioniert. So, und das gilt aber auch für Mitarbeiter. Mitarbeiter haben ja auch, ich sag mal, unterschiedliche Aufgabenkontexte und da brauchen sie unterschiedliche Unterrollen oder Subrollen, wie auch immer wir das nennen mögen. Und da hinzuschauen, zu gucken, welche davon funktionieren eigentlich nicht. Und dann macht es das viel alltagsgebräuchlicher und viel granularer und somit auch viel sauberer für eine Transformation. Ich mache ein Beispiel. In meinem Profil steht immer drin, Hölle kreativ, sauschnell im Tun, aber Planer totaler Chaot.
Mhm.
Geht gar nicht.
Kommt mir bekannt vor.
Organisieren, strukturieren, bla, geht nicht. Aber Christoph, wenn ich eine Grillparty mache mit 20 Leuten, die ich richtig, richtig nett finde, dann habe ich einen Höllenplaner am Start und zwar 3 Tage vorher schon. Ich habe dann auch jedes Gericht auf einen einzelnen Zettel geschrieben, sogar mit einer Uhrzeit, wann ich wie was wo auf dem Grill anstoßen muss, damit das zeitlich hinten gut rauskommt. Kurzfassung ist, abhängig von Sinn und Kontext können wir Ressourcen aktivieren, die wir im Standardmodus nicht laufen haben. Und das ist das, was ich an den Profilen eben nicht mag, dass die halt aus einer bestimmten Perspektive beantwortet werden. Und da steht dann halt drin, du kannst halt nicht planen. So, das ist schade, weil das ja eigentlich eine wertvolle Ressource ist, wenn wir verstehen, unter bestimmten Bedingungen habe ich bestimmte Fähigkeiten, aber die Bedingungen sind halt manchmal einfach nicht gegeben. Und ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ja, dann verzichte ich jetzt so grundsätzlich in meinem Leben auf diese Fähigkeit oder ich stelle mir eher die Frage, wie kann ich die Bedingungen eigentlich verbessern, dass ich diese Ressourcen aktivieren kann. Das ist ein ganz anderes Game von der Führung her.
Fair und finde ich eine sehr, sehr wichtige gute Ergänzung. Ich glaube, so wie ich die Profile verstanden habe, geht es meistens darum zu sagen, ist halt mein präferierter Stil sozusagen, ne? Das, was mir natürlich leichter fällt und das, was mir, so in meinem Fall, I don't know, ich bin, glaube ich, relativ gut darin, Gespräche zu führen, mit Menschen irgendwie eine Art, wie sagt man so, Rapport aufzubauen. I don't know. Also, ne? Wenn ich aber keine Ahnung, jeden Tag auf die dritte nach einer Stelle nach dem Komma irgendwelche Excel-Tabellen und sonst was ausrechnen müsste, würde ich halt innerlich kaputt gehen. Trotzdem kann ich das, wenn die Motivation groß genug ist, in meinem privaten Day-to-Day machen, weil ich habe irgendwo eine Excel-Liste, wo alle meine Ausgaben drin stehen.
Ja, das meinte ich ja mit Sinn und Kontext.
Genau. Fair. 100%. Deshalb meine ich gerade. Ist, glaube ich, eben. Also, will ich sie nicht komplett schlecht reden, aber ich verstehe natürlich, wo du herkommst, dass man das immer in.
Das ist ja auch situativ, ne? Also was hilft dir im Profil, was du letztes Jahr ausgefüllt hast und jetzt kommt diese Veränderungsdynamik. Und das ist ja abhängig davon, ob du im Privaten jetzt 900.000 Euro zur Seite gelegt hast oder dir denkst, scheiße, ich kriege meinen Monat jetzt schon nicht gesteuert, bin ich einer der Kandidaten, die jetzt vielleicht hier unter die Räder kommen.
Ja.
Ist andere Spieler auf einmal aktiv, die in einer Veränderungsdynamik tun. Und wir sind ja nun mal gerade in einer Welt unterwegs, wo wir keine Jobsicherheit mehr für die nächsten 5 Jahre aussprechen können. So, und dann fängt das an, dann fährt dein Absicherer auf einmal hoch. Und dein Absicherer fängt an zu klammern. Und wo dann klammert der an das, was mir Sicherheit gibt, an meinem ganzen Wissen? Ich gebe der KI doch jetzt nicht mein Wissen. Dann bin ich ja ersetzbar. Total.
Das habe ich... Hab ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ein Grund sein könnte, KI nicht zu nutzen. Ja, fair point. Aber ja, ist sehr, sehr valide. Ich glaube immer, ein spannendes Zitat, was ich mal gehört habe, in dem ganzen Kontext von Change war, dass am Ende wir uns ja zwangsweise sowieso verändern werden. Also Veränderung ist gar nicht schwer, sondern der Widerstand gegen Veränderung ist eigentlich das, was problematisch wird. Und eben eher zu fragen, warum kommt dieser Widerstand? Weil wenn ich mich Schritt für Schritt langsam mit weiterentwickle, ist Veränderung eben ein schleichender, laufender Prozess, der konstant ist. Versus wenn ich blockiere und mich nicht verändern möchte, dann wird der Aufwand, den ich betreiben muss, um dieser Veränderung zu widerstehen, auch immer größer. Und irgendwann muss ich trotzdem den richtig harten Switch machen oder bleib auf der Strecke.
Wer sich nicht kontinuierlich verändert, entscheidet sich für eine tägliche Entwertung des Selbst. Kann man mal kurz einsinken lassen? Du wirst einfach bedeutungsloser für das, was in Zukunft gebraucht wird. Und manche können das entspannt ertragen, weil sie entweder ein Riesensicherheitsnetz haben. Und andere wissen, okay, ich muss einfach dranbleiben, damit ich in Zukunft noch eine Rolle spiele. Also zum Beispiel Coaches. Als du mich vor 3 Jahren gefragt, KI und Coaches, habe ich gesagt, ne, das sind zwei völlig unterschiedliche Themen, nichts damit zu tun. Ich kenne aber so viele Menschen, die mittlerweile ihre Tränen in das Gerät reinkneten. Und ich nur denke, wow, okay. Und man kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass das Ding nur scheiße reagiert bei solchen Themen. Das sind wirklich auch sehr smarte und intelligente Impulse, die da so kommen. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich als Coach? Warte ich ab? Oder suche ich mir ein Segment, ein Thema, ein Feld, wo es einfach nicht gut funktioniert mit einer KI? Das ist die Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Und man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass der Coaching-Markt jetzt, dass so viele Klienten da wären und viel zu wenig Coaches da wären. Das ist ja eher umgekehrt. Jeder ist ja jetzt irgendwie Coach geworden. Das heißt, du bist ja sowieso schon im Verdrängungswettbewerb. Und jetzt kriegst du noch Monsterkonkurrenten rein. Das heißt, für alle Coaches, die müssen den Arsch hochkriegen. Und sich irgendwas einfallen lassen. Und deswegen ist Teamplay, das Kartenspiel, was ich entwickelt habe, gerade so ein Glücksgriffer, wenn die Menschen mit den anderen, mit ihren Klienten im Gespräch sind und mit den Karten arbeiten, geht immer gleich die Post ab in der Erkenntnis. Und das ist halt tatsächlich nur schneller als die KI. Beziehungsweise wir bauen jetzt natürlich Produkte drumherum, wo du das mit KI noch verstärken kannst, das Ganze. Aber das ist ein Beispiel. Also du hast ja gerade gesagt, dass mit dem Widerstand, mit der Blockade, das kann ich vielleicht nochmal dekodieren und entschlüsseln, weil das immer wie so ein Riesenmonster unlösbar tralala ist. Jede Veränderungsblockade ist eine Bedürfnisstörung. Und zwar, wenn du Veränderungen in größeren Sprüngen verlangst von Menschen, dann ist es gleichzeitig so, dass sie ihre bisherigen Bedürfnisse, die durch das bisherige Arbeiten und Leben befriedigt werden, auf einmal einen Kollaps kriegen, also weniger Befriedigung erfahren und dafür aber andere neue einen Schub kriegen würden. Und das ist das, was Menschen nicht gut ertragen können, mit dieser Verlustangst, mit dem Loslassen klug umzugehen, also mal die Hände wieder frei zu machen und zu gucken, welche Chancen kann ich nach vorne greifen, lieber beide Hände voll zu tun haben und die verlässlichen, vertrauten Handlungsweisen und Methoden auszuführen, weil dann weiß ich ja, was ich habe. Ja, und das ist letztendlich ein Sicherheitsbedürfnis. Und je höher das Sicherheitsbedürfnis, desto mehr Klammern gibt's da. Aber mal sichtbar zu machen, und dafür sind die Karten halt mega, welche Bedürfnisse werden denn bisher durch unser vergangenes Modell für dich gut befriedigt? Welche neuen Möglichkeiten gibt's jetzt durch das neue Modell? Was müssten wir eigentlich tun, um von deinen alten Bedürfnissen, die dir auch wichtig sind, möglichst viele rüber zu retten? Rüber zu retten heißt, wir finden auch Antworten, wie die auch Raum kriegen, wie die auch befriedigt werden. Dadurch, dass das aber alles völlig unbewusst passiert, ist das für eine Führungskraft immer eine Blackbox. Genau wie hast du vorhin gesagt, dass die Menschen wissen ja selber nicht einmal, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Ist nur, sie haben eine Störung, und zwar eine emotional bedeutsame. Und das ist die Aufgabe, die unbewussten Themen bewusst zu machen, weil alles, was du sehen kannst, kannst du begreifen, alles, was du begreifen kannst, kannst du transformieren.
Ich sehe das immer im Persönlichen. Ich bin, das ist genau das, was du gerade beschreibst, bin oder war immer so der klassische Overthinker. Total hohes Sicherheitsbedürfnis und habe es immer wieder geschafft, mir irgendwelche Opportunities zu zerreden, kaputt zu machen, einfach Dinge nicht zu tun, aus einer vermeintlichen Angst heraus, so einen Status quo, den ich irgendwo habe oder irgendwas, was ich halt habe, irgendwie zu verlieren. Was ja auch, glaube ich, viele Leute eben einfach kennen. Und was ja nichts anderes ist, als eben in so einem Veränderungsprozess, der eben stattfindet.
Das ist ja bei allen großen Entscheidungen, ja, ob es jetzt ein Jobwechsel ist oder von Job in Selbstständigkeit oder Partnerwechsel oder Ortswechsel oder Landwechseln, ist halt eine große Entscheidung. Und dieses Kartenspiel, was ich entwickelt habe, hat 21 Persönlichkeitsanteile. Bei jeder großen Entscheidung sind eine Handvoll dieser Persönlichkeitsanteile schreien, juhu, let's go, voll geil, und da die Zukunft und blumig und rosig und Energie und los geht's. Dann gibt's aber auch den anderen Teil, der sagt, von mir kriegst du kein klares Ja. Das, was wir da haben, ist ja auch irgendwie okay. Heißt eigentlich nichts anderes, als bestimmte Spieler sehen sich bedroht, dass es in der Zukunft für sie keinen Platz gibt für ihre Bedürfnisse. Und das ist immer dieser innere Zwiespalt, ne? Der eine Teil von uns zieht da lang und der andere Teil zieht da lang. Und alle komplexen und großen Entscheidungen haben immer einen Riesenbatzen an Vorteilen, an Chancen und an Möglichkeiten und an zusätzliche Energie und Freude und keine Ahnung was, haben aber auch automatisch immer einen großen Preis. Also überall da, wo du große Vorteile erlangst, zahlst du erstmal, zumindest für eine Übergangszeit, einen großen Preis. Immer. Sonst wäre es keine Entscheidung. Entscheidung heißt, Schwert aus der Scheide ziehen und in zwei Teilen. Das heißt halt, ein Teil muss ich abtrennen von dem, was ich bisher habe. Und die meisten Menschen kommen deshalb halt nicht in eine Entscheidung rein, weil sie auf die Lösung warten, wo es keine Nachteile gibt. Also wo sie keinen Preis zahlen müssen.
Die ist offensichtlich dann wiederum nicht gibt.
Wenn eine Entscheidung keinen Nachteil hat, dann hat sie auch keinen Saft nach vorne. Ist das so, putze ich heute Zähne oder nicht? So auf der Energie.
Nice. Dirk, wir könnten wahrscheinlich noch in viele Bereiche reingucken. Und wir haben, glaube ich, viele Teilbereiche im ganzen Bereich Veränderungen oder Transformation betrachtet. Gibt es irgendwas, was du gerne noch den Zuhörenden mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, hey, das dürfen wir nicht vergessen zu betrachten, was wir vielleicht noch nicht betrachtet haben oder nach vorne gerichtet als Gedankenanstoß?
Ja, einiges. Ich fange mal mit einem an. Also die meisten Menschen haben keinen Bock auf Selbstverantwortung und bleiben lieber in der passiven Ohnmacht, weil sie sich überfordert fühlen mit dem Grad an Verantwortung, der damit einherkommt. So, und wir Menschen sind grundsätzlich nicht bereit für Verantwortung, wenn wir uns dem nicht gewachsen fühlen, in Klammern kompetent genug fühlen. Also wenn das Scheitern hochwahrscheinlich ist, dann gehen wir nicht in die Verantwortung. Und ich empfehle jedem, der wirklich, wirklich kluge Kulturen, zukunftsfähige Kulturen aufbauen möchte, sehr viel Zeit und Energie da rein zu investieren, Selbstverantwortung zu kultivieren. Das ist ja in sehr vielen hierarchischen Systemen ja quasi abtrainiert, ne? Das ist so wie oben läutet einer die Glocke und unten machen alle Dinning. Also je größer das System, desto mehr diese militärische Struktur, die Kommandostruktur nenne ich sie. Ne? Wenn du da, wo du eine Kommandostruktur hast, hast du keine Selbstverantwortung. Und wenn du das weißt, dass du eine Kommandostruktur hast und keine Selbstverantwortung hast, dann kannst du nicht eine Transformation anschieben, die Selbstverantwortung als Notwendigkeit hat. Da musst du Transformation auch mit der Kommandostruktur machen. Und das ist das, was viele einfach nicht sehen und verstehen und einfach nur an den übergeordneten Purpose appellieren. Ja, das macht für uns als Unternehmen Sinn, also muss es für dich auch emotional als Mensch Sinn machen und zwar für jeden gleich. Das ist halt total bescheuert. Aber leider der Standard, weißt du, Christoph, das geht nicht in meine Birne rein, was da für Absurditäten teilweise stattfinden. Das zweite ist, 90% aller IT-Projekte sind eigentlich Transformationsprojekte. Danach müssen die Menschen sich anders verhalten, damit es klappt. Und somit ist automatisch Transformation. Ist auch nicht einmal mehr Change. Change ist ja nur etwas verbessern, was schon da ist. Transformation ist, wir bauen das System um, damit wir eine neue Haltung kriegen, die zu neuem Verhalten führt, damit wir neue Resultate generieren. Und das ist Transformation. Das ist nicht Features rausballern.
Definitiv. Und ich glaube sogar ergänzend, ich weiß gar nicht, was die genaue Zahl war, aber es war, glaube ich, eine McKinsey-Studie, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall 90% aller Veränderungsprojekte scheitern eben und Software-Einführung ist nichts anderes, wie du gerade gesagt hast, einfach weil wir nicht in der Lage sind, als Unternehmen die Menschen mitzunehmen, sondern weil wir eben glauben, dass wir von oben herab eben einfach was einführen können und sagen, wir machen das jetzt. Das unterstreicht genau das, was du gerade gesagt hast. Und jeder von uns kennt das, ne? Du kaufst irgendwas, weil du eine Veränderung erhoffst und dann nutzt du es nicht. Oder dein Team nutzt es nicht.
Nein, also bei IT, finde ich, gibt es noch eine besondere Spezialität. Die ist overdone by fear. Das heißt, wir haben so viel Schiss, uns fürs Falsche oder für zu wenig zu entscheiden, also knallen wir alles rein. Ich weiß noch ganz genau, wie wir früher immer an Ausschreibungen teilgenommen haben. Der mit der höchsten Dichte an grünen Häkchen zum günstigsten Preis, der hat es dann bekommen. Usability und so war total Latte. Hauptsache möglichst viele Features abgedeckt, ne? So. Und ich glaube, dass wenn wir Akzeptanz hochschrauben wollen, dass Simplicity die höchste Wertung bekommen müsste. Also wie machen wir das so einfach wie möglich? Weil auch die Menschen ja alle völlig überlastet sind. Ob voll. Und wenn du da mit Komplexität oder mit extra Aufwand ohne Nutzen, ohne persönlichen Nutzen um die Ecke kommst, nur weil irgendein bescheuertes Report oben alle zwei Jahre mal ausgespuckt werden soll. Und ich habe da in meinem Buch, ich habe ja so ein Buch dazu geschrieben, Christian, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon geschickt habe, Power of Simplicity. Habe ich so ein Beispiel drin, ne? Wenn du nur so ein zusätzliches Datenfeld irgendwo einfügst, was nur so 15 Sekunden pro Kunde irgendwie gefüllt werden muss. Wenn du das mal hochrechnest über die Lifetime, Anzahl der Leute, die das benutzen, Anzahl der Kunden, Zeitraum und so weiter, was das einfach für einen Impact an Kosten hat. Und wir wundern uns alle, dass die Unternehmen nicht mehr effizient und effektiv sind, wenn die Menschen durch Zeit mit etwas verballern, was keinen unmittelbaren Wert stiftet, sondern eher dieser bürokratischen DNA dient. Ja? Also wo verballern wir Wertschöpfung? Wertschöpfung ist für mich Zeit am jetzt in. Wo verballern wir diese wertvollste Ressource, die wir eigentlich haben, um irgendein Schild wieder in irgendeine Software reinzudrücken, was am Ende sowieso entweder sich nicht einmal jemand anschaut oder wenn er sich es angeschaut hat, nichts mit den Erkenntnissen daraus macht.
Klassisches CRM-System mit einem Feld-Overload, eine 20 Minuten pro Deal zum Ausfüllen dauert, kennen wir alle und ist ein super schmaler Grat übrigens, auch so aus der Sales-Leader-Perspektive, ne, zu sagen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich auf der einen Seite, aber du willst ja trotz alledem, dass sich dein Team mit einzelnen Fragestellungen in einem Deal auseinandersetzt und wie machst du das? Der einfachste Weg ist, naja, ich mach's als Pflichtfeld ins CRM-System. Ob das dann gut ist oder nicht, mal dahingestellt.
Kommt auch drauf an, was ich mit dem Feld forcieren möchte. Wenn du dann einen Vertriebler zwingst, eine andere Verhaltensweise anzunehmen als ein üblicher Vertriebsstil, dann musst du ihn ja vorher erst mit Sinn und Kompetenz trainieren, dass er A weiß, warum er das machen soll und zweitens, wie er es machen soll und dann ist das Feld auch nicht mehr das Problem. Wenn du ihn jetzt aber nur über das Feld zwingst, etwas zu tun, was aber eigentlich seiner Sales-Dynamik so gar nicht entspricht, dann ist er automatisch wieder im Widerstand. Weil er etwas im Widerstand ist immer eine Bedürfnisblockade. Er soll etwas tun und Zeit investieren, was nicht seinen Bedürfnissen dient, was aber zulasten seiner wichtigen Bedürfnisse zum Beispiel direkt im Konflikt ist. Ne? Und das ist das, was viele Menschen einfach nicht sehen. Ne? Gerade Gleichbehandlung bei, also Systeme versuchen ja Menschen in gleiche Verhaltensmuster reinzudrücken. An bestimmten Stellen ist das essentiell und notwendig. Nico und so sind wir wahrscheinlich alle froh, dass das so ist. Ne? Aber in anderen, wo es einfach darum geht, dass die Persönlichkeit auch funktioniert, dann halte ich das für nicht schlau.
Dirk, in Anbetracht der Zeit, mir hat es sehr, ja, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir könnten immer noch links und rechts in die verschiedenen Felder abbiegen und tiefer gehen. Wo können denn die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Ja, also mr-transformation.com. Und sonst LinkedIn, ne, da findet ihr mich auch. Und das Kartenspiel findet man auf teamplay.coach. Ja, www.teamplay.coach. Da kann man noch ein bisschen reinschauen. Oder hier halt bei Spotify. Sucht ihr einfach auch. Da gibt es auch eine ganze Menge.
Mega. Profil verlinke ich auf jeden Fall. Mir hat's wirklich viel Spaß gemacht. Cooler Austausch, viel mitgenommen. Ich glaube, sehr, sehr viele Themen irgendwie angeschnitten. Hätten wir wirklich noch gut und gerne in die Tiefe gehen können.
So ein 4-Stunden-Podcast einmal.
Ja, so wie heißt das hier, alles gesagt oder so, ne?
Ist das so? Gibt's sowas?
Ich glaube, die haben, ja, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wer der Anbieter ist, aber die sprechen mit Politikern oder Ähnlichen und dann bis zu einem bestimmtes Codewort gesagt wird und dann sind die Folgen aber auch mal irgendwie mit Essen bestellen und keine Ahnung. hatte ich noch nicht die Zeit für.
Nee, Politiker immer, also das kann man sich auch wirklich nicht mehrere Stunden geben. Ne? Das, man hat auch nach 3 Stunden nicht die Hoffnung, dass nochmal irgendeine Substanz kommt, weißt du, das ist ja das Problem.
Ich glaube, die Grundidee ist, dass die Leute irgendwann so zermürbt sind, dass sie nicht mehr die Fassade aufrechterhalten können. Aber gut.
Da würde ich gerne mal den Interviewer spielen.
Ja, wünsche ich dir viel Spaß. Sehr gut. Nein, Dirk, herzlichen Dank. Hat wirklich viel Laune gemacht. Cooler Austausch. Und genau, connectet euch mit Dirk und lest die Bücher rein. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und Dirk, dir herzlichen Dank und eine gute Woche.
Danke, Christoph. Und schöne Woche für euch alle. Ciao.
Ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.